Löwenbrüllen gegen Anfangsschlaf. Und damit Servus und habe die Ehre zu einer weiteren Folge des Who the Germany Talk Podcast, euer Podcast von Saints Germany. Ich bin wie immer euer Jules in einer unverhofften Position heute als Moderator und die den Podcast jetzt schon länger zuhören, wissen, wenn ich die Moderation mache, dann ist der Bene nicht dabei, ist er auch nicht. Umso mehr freut es mich, den Phil heute begrüßen zu dürfen. Phil, wie geht es dir?
Ja, soweit so gut. Also ich glaube, man hört es vielleicht auch meine Stimme so ein bisschen an. Die Krankheitswelle geht gerade umher, aber bis darauf kann ich mich nicht beklagen. Wir haben jetzt ein wunderschönes Footballspiel zu besprechen, ne?
Ja, es war ja aufs Ganze gesehen wirklich kein schlechtes Footballspiel zum Anschauen. Aus neutraler Sicht, glaube ich, war das halbwegs angenehm zum Anschauen. Ich glaube, da gab es doch schlechtere Partien, wenn ich mir das 6:0 der Chargers gegen die Patriots da mir kurz in den Kopf schießen lasse. Mann, das war ja auch so ein Spiel, das schaust du dir nicht freiwillig an.
Ja, zu dem Chargers-Spiel und Patriots-Spiel gibt es eine kleine Anekdote, die vielleicht einfach lustig zu erwähnen ist. Nächste Wochenende spielen die Patriots in Primetime. Ich weiß jetzt nicht so genau gegen wen, aber sie spielen auf jeden Fall im Primetime. Und die Fernsehmarken, die diese Senderrechte oder die Rechte in dem Spiel haben, machen normalerweise immer ein Poster mit zwei Starspielern von der Gegnermannschaft und von der anderen Mannschaft, also in dem Fall von den Patriots. Und normalerweise nutzt man da immer irgendwelche Starspieler. Und die Patriots haben so sehr keine Starspieler, dass sie Bill Belichick aufs Cover gesetzt haben, was das erste Mal in der Geschichte dieser Covers ist, dass man einen Coach und einen Trainer auf dem Poster hatte, wo normalerweise ein Starspieler steht.
Schön. Ja, vielleicht schafft es ja Dennis Allen auch noch drauf. Momentan schaut es aber leider nicht danach aus. Für alle, die es noch nicht wissen, wir sind jetzt Teil von Saints Germany. Wir sind quasi der offizielle Podcast von Saints Germany. Heißt aber, wir bleiben da Who the Germany Talk. Es bleibt alles gleich. Unsere WhatsApp-Gruppe gibt es weiterhin. Ist jetzt einfach Teil der Saints Germany Community Talk auf WhatsApp. Deswegen checkt auch gerne mal die anderen Gruppen aus. Lasst ein bisschen Liebe da. Ich glaube, es macht da auf jeden Fall Sinn, sich da ein bisschen zu fusionieren. Und den Podcast, keine Sorge, den gibt es natürlich weiterhin. Wer weiß, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Gast in der Zukunft. Ja, Belichick auf dem Cover ist später, aber doch hat es dann auch nochmal geschafft. Ja, es gibt ein Spiel zu besprechen, das ein bisschen die Gemüter jetzt nicht zwingend erfreut hatte. Es schaut für die Saints nach der Niederlage, das kann man gleich vorweg sagen, deutlich schlechter aus als vor dem Spiel. Phil, das letzte Mal haben wir aufgenommen, das muss jetzt so circa 4 Monate her gewesen sein. 3 bis 4 Monate kurz vor der Saison.
Ich habe mit Ben nochmal aufgenommen seitdem, oder? Haben wir so lange erst aufgenommen?
Das kann sein,
dass wir haben doch
Ben gemacht. Okay, aber gut, ich war da nicht dabei. Unsere letzte Folge war kurz vor Saisonbeginn so ein bisschen so die Vorfreude. So endlich Football, viel Hype um die Saints. Jetzt 13 Wochen, nach 13 Wochen in der NFL. Phil, was macht deine Vorfreude?
Also erstmal bin ich geschockt, dass wir so lange schon nicht mehr aufgenommen haben. Und meine Vorfreude, ich muss sagen, wir können gerne gleich dazu kommen. Dieses Spiel war für mich wahnsinnig wichtig, weil es einfach, wir hätten einen even record gehabt am Ende, hätten wir gewonnen, ne? Hätte Fahrradkette. So stehen wir 5-7. Und ich glaube, meine Vorfreude hat sich in blanken Realismus und Niedergeschlagenheit an der einen oder anderen Stelle umgewandelt.
Ja, du triffst es relativ gut. Ich muss doch immer sagen, ich denke immer diese Frage mit Optimismus und Realismus. Es ist bei mir irgendwie so, ich weiß, was wahrscheinlich passieren wird. Das könnte man dann wahrscheinlich als Realismus ansehen. Es macht aber aus logischer Sicht, wie die Saints performen, einfach für mich noch keinen Sinn. Schlecht performen ist das eine, aber zu sagen, warum und wieso, diese Frage, die ist bei mir noch immer nicht in den Kopf rein. Natürlich, man kann sagen, ja, Coaches, ja, Derek Carr, ja, weiß Gott, sonst was, wird sicherlich stimmen zum Teil, aber das macht alles für mich so noch keinen Sinn, ganz ehrlich gesagt. Das sind auch Sachen dabei, wo du dich fragst, ey, das kann's doch nicht sein. Und immer und immer und immer und immer wieder das Gleiche gefühlt. Aber ja, ich hätte gedacht, wir starten rein. Und starten wir dennoch mal mit einer guten Nachricht rein. Du hast ja das Spiel genauso gesehen wie ich. Eine Szene, die uns alle schlecht in der Magengrube gelegen war, war das eine Play von Alvin Kamara, wo er auf der linken Sideline rausläuft und dann auch einen Schubser bekommt und da eine Typ von der Chain Gang umkippt und gefühlt habe ich gesehen, der kriegt richtig die Panik, das Bein stand irgendwie weg.
Das Bein sah auch richtig hässlich aus.
Also das stand in eine ganz andere Richtung ab. Ungut. Qualitätsjournalismus hat schon geschrieben, wie Alvin Kamara den Typen das Bein bricht. Gute Neuigkeiten, oder sagen wir Glück im Unglück. Es ist unter Anführungsstrichen nur die Kniescheibe rausgesprungen. Es ist nichts gebrochen, auch nichts angebrochen. Also ich glaube, das war wirklich das Best-Case-Szenario, was aus der Situation noch passieren konnte. Ich meine, die haben so eigentlich so lange Schlabberhosen an und es ist extrem schwer zu sehen, aber für mich sah das aus, als wäre das auch für die Wade und die Wade wäre in zwei Teilen gewesen. Also sah wirklich ungut aus und auch Alvin Kamara hat es angesehen. Ah, das ist echt unschön.
Ja, gibt's wenig hinzuzufügen. Es ist passiert bei einem sehr spannenden Play, auf das wir noch eingehen können. Da habe ich noch ein paar Dinge zu sagen später. Das Play-Design war schon scheiße.
Ich glaube, das kommt schon öfters vor. Wieso Löwenbrüllen gegen Anfangsschlaf? Es ist ja jetzt schon bekannt, dass die Saints bisschen langsamer in so einen Spieltag reinstarten. Es ist ein Problem, was man versucht hat anzusprechen. Man hat es probiert, irgendwie was anders zu machen, aber wirklich besser wird es nicht. Man muss jetzt sagen, größtenteils das Problem jetzt die letzte Wochenlage da, vor allem in der Defense. Das heißt, die Offense war okay, jetzt meistens nicht grandios, es war jetzt selten, dass wir mit 14-0 plötzlich vorne waren, aber die Defense lässt in den ersten Quarter extrem viele Punkte zu. Ich glaube, da haben die Saints einen neuen Rekord aufgestellt. Ich glaube, das letzte Mal war es in 1968. Nach 7 Minuten lag man mit 21-0 hinten. Natürlich, das Spiel zu dem Zeitpunkt war noch lange nicht vorbei. Da gibt es einen schönen Spruch, du kannst ein Spiel nicht im ersten Quarter gewinnen, aber du kannst es definitiv verlieren. Man hat sich einmal mehr in eine extrem undankbare Ausgangslage gesetzt. Wie erklärst du dir das? Und wie ist es dir dabei gegangen? Was ist dir nicht dabei aufgefallen in den ersten 7 Minuten des Spiels, außer dass der Brecher jetzt ein bisschen stärker geworden ist?
Also, Defense ist nicht so ganz mein Spezialgebiet. Ich werde trotzdem probieren, da auf der einen Seite die Defense zu entlasten, denn das, was die Offense da verzapft hat, Interception und das die relativ gute Scoring-Position, war natürlich nicht so für die Defense, was kann. Dann gab es dieses eine Tackle von Alonzo Taylor, wo er vorbeigesprungen ist. Das ist übrigens wenigstens eine Konstante in dem Spiel. Alonzo Taylor ist einfach ein miserabler Tackler in diesem Spiel gewesen. Also war wirklich schwer anzusehen. Ich glaube, ich habe es nur leicht getrackt. Ne? Ich mache jetzt nicht bei jedem Miss-Tackle irgendwie einen Strich, aber ich glaube, also ich habe 3 Striche bei Alonzo Taylor. Das ist schon heftig. Normalerweise schaffe ich das nicht. Das ist schon echt ordentliche Leistung. Und ich glaube, wir können da gerne strategisch nochmal eingehen später, dass wir sehr viel auf unsere Defense gesetzt haben in den letzten Jahren und dass wir halt dann erwarten, dass die Offense auch perfekt funktioniert, um das wieder aufzufangen, was halt auch nicht so funktioniert hat, muss man einfach offen und ehrlich eingestehen. Und ich glaube, dass viel damit zu tun hatte, dass man vielleicht auch so ein bisschen, dass die Lions so ein bisschen uns kannten an der einen oder anderen Ecke. Und ich glaube, ein weiterer großer Grund ist tatsächlich einfach, dass diese Defense über dem Zenit ist. Also die Defense hatte gerade die letzten 3-4 Jahre wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gute Spiele, auch wahnsinnig gute Saisonviertel, also wirklich mehrere Spiele aneinandergereiht, wo du dachtest, boah, aber jetzt fängt es langsam an, gerade aufgrund der Cap-Situation, dass wir Abgänge haben, die wir nicht mehr auffangen können oder konnten, dass wir zunehmend Verlust an Qualität haben auf verschiedenen Positionen, dass gewisse Spieler, auch gerade weil die Gruppenqualität sinkt, mit in der Individualqualität nochmal schwieriger zu betrachten sind und negativer zu betrachten sind, als es in einer richtig guten Gruppe, wo einfach alles funktioniert. Da spielt man in der Regel auch besser. Und ich glaube, dass all diese Faktoren so langsam reinspielen. Und wenn wir uns angucken, dass die Saints in den letzten 4 Spielen einen Punktedurchschnitt von 25 Punkten abgegeben haben, dann fällt schon auf, das ist nicht mehr die Defense, die letztes Jahr noch die Spiele bei ungefähr 10 Punkten gehalten hat, wo wir gesagt haben, wir brauchen nur eine Offense und wir scheppern alles an die Wand. Nee, das ist jetzt schon eher so eine Problemzone. Und ich glaube, dass die Strategie, die wir hatten, gute Defense hält uns in den Spielen Und dann, wenn die gute Defense uns mal nicht so richtig in den Spielen halten kann, schlägt die Offense perfekt zu. Ich glaube, die Strategie ist, und das ist das, was für mich das, der Takeaway aus dem Lions-Spiel ist, jetzt auch nach den letzten 4 Spielen, die Strategie ist runter vom Tisch, die gibt es nicht mehr, die können wir nicht mehr erfüllen. Und das schränkt unsere Siegeschancen und auch unsere Gesamtplanung meines Erachtens gewaltig ein.
Ja, interessanten Take, den du da ansprichst. Ich stelle jetzt einfach so die Frage in den Raum. Wie gut wäre diese Offense mit der Defense von letzten Jahr gewesen?
Sehr gute Frage. Oh je, ich sehe schon, wir sind schon gar nicht beim Spiel, aber schon bei der Philosophie. Nee. We like. Ich mach's kurz. Für mich ist Pete Carroll einfach ein wahnsinnig schlechter Coach. Das lässt sich an verschiedenen Eckpunkten festmachen.
Wer? Offense.
Pete Carroll. Pete Carmichael. Entschuldigung. Okay. Pete Carmichael, ja, nee.
Alles gut.
Sehr guter Hinweis, danke. Pete Carmichael natürlich. Ein wahnsinnig schlechter Coach. Das lässt sich an seinem Play-Call und seiner Play-Auswahl festmachen. Unsere Runs bei erstem Down sind wahnsinnig gehäuft. Also ich glaube, wir sind eines der wenigen NFL-Teams, die mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit, gefühlt 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit beim First Down rennen. Wir benutzen wahnsinnig wenig Motions und so weiter und so fort. Also an all diesen Faktoren kann man das gut festmachen. Aber, und das haben wir in diesem Spiel gesehen, die Offense von Pete Carmichael hat in einigen Stellen uns nicht behindert. Das war meines Erachtens in den letzten Spielen immer der Fall, dass wir uns selber behindert haben. Hier in dem Spiel standen wir uns nicht im Weg. Jetzt hast du mich gefragt, wie das Ganze natürlich aussieht, also ne, ob das geklappt hätte. Die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, viel hängt einfach von dem offensiven Gameplan ab. Und ich glaube, dass wir aber mit der Defense das letzte Jahr in diesem Spiel, um die Frage ein bisschen umzudrehen, eine Chance gehabt hätten.
Ja, wahrscheinlich. Es war ja auch die letzten Jahre gefühlt immer so, nicht nur in diesem Jahr, auch schon die Jahre zuvor, selten, dass beide Units gleich gut performt haben. Oft war es immer so, dass selbst wenn die Defense mal einen schlechten Tag hatte, hat es irgendwie die Offense dann gerissen gehabt, aber selten beide gleichzeitig. Ich muss wirklich sagen, in der heurigen Saison, also für alle, die nördlich der Alpen sind, heuer heißt dieses Jahr, in der heurigen Saison, muss ich ganz ehrlich sagen, die große Problematik ist eigentlich die Defense und nicht die Offense. Die Offense, also nicht, dass die Offense perfekt ist und nicht, dass die keine Probleme hat, aber so ähnlich wie es letztes Jahr man gesagt hat, es ist die Offense, was es fehlt zu dieser Defense. Sag ich mal, bräuchte es zu dieser Offense zumindest jetzt mal eine halbwegs funktionierende Defense, die, wenn es dann darauf ankommt, zumindest die Plays macht. Es muss nicht immer diese 10 Punkte sein, aber dann zumindest, wenn es schon ein gebrauchter Tag ist, dann, wenn es darauf ankommt, diese Plays zu machen, wie es ja auch in diesem Spiel gewesen wäre. Dreimal hätte man die Chance gehabt, ein Play zu machen. Gut, einmal lässt der Line-Spieler einen Ball fallen, die anderen zweimal konnte man das Play nicht machen und so verliert man dann halt auch das Spiel.
Ja, nicht nur das. Da sind auch wahnsinnig viele Abstimmungsprobleme drin, die es halt schon immer gibt in der Defense, aber die halt jetzt wirklich gehäuft auftreten. Und ich frage mich, also das ist wirklich eine Frage, was haben die denn beim Tackling gemacht? Sobald die Spieler, Wide Receiver, Running Back, Tight End, was auch immer, hinter der D-Line durch sind, also hinter der Erstlinie sind, ins zweite Level gehen, nimmt das Tackling ja mal rapide ab. Da ist die Qualität des Tacklings deutlich geringer. Die einzig guten Tackles waren die, wo wir 5 oder 6 Leute drauf hatten oder wo die Line so zusammengepfercht war, dass halt kein Weg durchführte. Ja. Aber alles andere, Open-Field-Tackles, ist eine Katastrophe. Also wirklich eine Katastrophe. Das war der dritte Touchdown, den wir bekommen haben. Das Alonzo Taylor, Big Play, sind hierbei die zwei großen Vorzeigedinger. Mhm. Aber das ist einfach eine Häufung von verschiedenen Dingen.
Ja, vor allem beim letzten Touchdown von Amon-Ra St. Brown, Zach Bourn, du kannst dich erwarten, dass er das Spiel Zone Coverage, wenn man sich fragt, wieso Zach Bourn auf Amon-Ra St. Brown ist. Aber er musste jetzt nicht die Incompletion forcieren. Hätte vielleicht eine Chance gehabt, aber das ist dann schon ein mega Play. Aber er ist dann in der perfekten Position, eigentlich das Tackling zu machen. Und ich habe jetzt den letzten Grundkurs, den ich hatte, um wie man tackelt, ist jetzt auch schon länger her bei mir. Aber mit offenen Händen, als würdest du dem kein High Five, aber ein High Ten geben, damit schubst du ihn weg in Richtung gegen deine Endzone. So sollte man halt keinen Tackle machen und so. Da ist halt viel Körpersprache dabei. Und du hast gesagt, Tackling war mies. Das Tackling ist meistens dann mies, wenn du von einem Angle approachen musst. Gott, ich hau schon wieder das Denglisch raus. Also wenn du dich von einem Winkel annähern musst, von dem du dich normalerweise nicht annähern willst. Und das passiert, wenn einfach Gap-Assignments einfach da nicht stimmen. Das ist, glaube ich, meine zweitliebste Phrase nach Executen. Aber das hat im zweiten Level, vor allem im zweiten Level mit Linebackers und Nickel überhaupt nicht funktioniert. Und ja, da muss man natürlich Dennis Allen kritisieren. Joe Woods muss ich da noch mehr kritisieren. Und ja, aber das war einfach die Körperhaltung, die Körpersprache. Ja, es gibt Scheißtage, aber in der Situation, du bist zu Hause, das ist eigentlich schon, du bist Außenseiter, aber das ist trotzdem schon ein bisschen Must-Win, wenn du die Chance auf die Playoffs in deiner eigenen Hand halten willst, wenn du es selber kontrollieren willst, dann kannst du nicht, dich nicht so leicht unterkriegen lassen. Nicht so. Und das ist dann halt extrem schmerzhaft. Um wieder zurück zum Spiel zu gehen, also die Lions starten, also besprechen wir kurz mal das 21-0, hätte ich gesagt. Lions starten gleich mit einer Vollstartstrafe. Ein ganz komischer Fumble wurde dann zurückgecallt zu einer Vollstartstrafe. Hier ist sehr ärgerlich, sie laufen bei 1. und 15 und 2. und 11, jeweils für 4 Yards. Ist jetzt nicht sensationell, aber war schon mal, man bringt sie in eine Passing-Situation bei 3. und 7. Was machen sie? Sie laufen wieder aus der Shotgun. Muss zugeben, hat mich auch überrascht und schaffen so das First Down. Insofern schon mal extrem bitter, weil wenn du mit einem 3 and Out gegen die Line starten kannst, ist es, glaube ich, definitiv nicht verkehrt. Ist dir zu dem Play irgendwas eingefallen?
Zum 3. und 7?
Ja, der Run.
War kreativ, hat auf unsere Schwächen gezielt. Wir haben eine schwächere Run-Defense tatsächlich, hat auf unsere Schwächen gezielt. War kreativ, hat funktioniert. Props an den Coaching-Staff der Lions.
Muss ich wirklich sagen, ich muss das insofern kritisieren, weil es in der letzten Zeit sehr oft passiert. Aber das Play, also in der Situation, ich denke es mir schon öfters, aber in der Situation hätte ich es mir nicht gedacht, dass die denn da laufen wollen. Aber ja, dann 1. und 10, sie laufen weiter. Dann das erste Play, wo sie passen, war eine Completion für 11 Yards mit 2 Strafen, einmal einer Defensive Pass Interference sowie einer Roughing the Passer Strafe, also nochmal 15 Yards obendrauf. Es wird nochmal gelaufen, gleich für 36 Yards an die New Orleans 2 und dann kann auch David Montgomery mit einem Outside Run völlig ungeblockt in die Endzone spazieren. Also wenn man sich das anschaut, man ist 7-mal gelaufen, wenn ich das jetzt richtig, 7-mal ist man gelaufen, 6-mal ist man gelaufen, ja, und du bist eigentlich in der Endzone und im einzigen Passing-Play machst du 2 Strafen. Spricht jetzt nicht dafür, dass man sich in dieser Run-Defense, wo man in der Woche zuvor so arge Probleme hatte, sich grundauf verbessert hatte. Es wurde dann auch noch schlimmer, weil im ersten Play von den Saints gibt es eine Interception. Derek Carr wirft auf Juwan Johnson, der kann den Ball aber nicht festhalten und fliegt in die Hände von dem Safety von den Detroit Lions, der mit einer Hand so noch schnell aufschnappt. Da kam dann auch der Kritikpunkt, wieso Derek Carr nicht A.T. Perry anwirft. A.T. Perry war wide open, das stimmt. Er war die Hot Rod, das stimmt nicht. Deswegen, ich weiß nicht, wie genau du dir das Play angeschaut hast. Prinzipiell, du hattest auf der Shotgun. Du hattest Juwan Johnson auf der linken Seite, der einen Check-Release läuft. Also das heißt, er blockt den Edge. Er hat es ein bisschen länger getan. Er sollte eigentlich nur einen Push geben und dann läuft eine Crossing Route. Du hast Alvin Kamara, der in die Flats läuft. Du hast als Outside Chris Olave, der eine tiefe Post läuft. Und im Slot A.T. Perry, der eine Deep Crossing Route läuft. Was passieren sollte im Idealfall ist, Alvin Kamara zieht den Outside-Cornerback schnell auf sich in die Flats, das dann prinzipiell ein 1-1-Matchup mit dem Safety und Chris Olave sein sollte. Gleichzeitig sollte A.T. Perry den vom Play gesehen linkeren Safety auf sich ziehen, damit tief auf Olave offen ist, sollte es zu sein, Checkdown auf Jovan Johnson werfen. Was da jetzt passiert ist, A.T. Perry war wide open. Drew Brees hätte ihn wahrscheinlich angeworfen. Ich tue mir das schwer, und da kannst du mir dann wahrscheinlich besser ins Wort fallen als Quarterback. Ich tue mir da ein bisschen schwer, viel Kritik an Derek Carr zu äußern, weil die Progression ist eigentlich wirklich wahrscheinlich Kamara zu Olave, dann nochmal Kamara checken, wenn Olave nicht offen ist, dann auf Juwan Johnson checkt. Dann ich glaube nicht, dass A.T. Perry da das große Play war. Man muss auch sagen, das war Busted Coverage von den Lions. Sicher ein erfahrener Quarterback, dem halt die ganze Mannschaft und die Routen in- und auswendig kennt und das öfters spielt, weiß das eher. Das ist ihm halt Derek Carr. Ich habe es in der Preseason mal gesagt, im ersten Jahr sind diese Sachen leider öfters, die passieren werden. Er übersieht ihn. Die Hot Rod war aber Alvin Kamara. Hot Rod heißt nichts anderes wie, es kommt ein Blitz oder falls ein Blitz kommt, ist das Safety auf Alvin Kamara und da hat er Open Space und kann den schnell werfen. Deswegen, wie viel Schuld gibst du Derek Carr, dass er nicht A.T. Perry angeworfen hat, weil das diese Interception zu 100% auf Juwan Johnson geht? Ich glaube, da sind wir uns einig.
Ja, eben, das finde ich schon frech, die Unterstellung, dass man dann dem Quarterback die Schuld in die Schuhe schieben will. Weil, also, mal ganz simpel gesagt, Juwan Johnson hat sich zu spät gelöst und steht deswegen auch, kommt deswegen zu spät an dem Spot, an dem er hätte eigentlich stehen müssen. Der stand eine halbe Sekunde zu lang, das ist aber in der NFL halt wirklich, also wirklich wichtig, zu lang im Block drin, hat sich zu spät befreit und hat dann natürlich auch noch viel Pech. Also, das ist natürlich auch einfach bodenloses Pech, was wir da an der Stelle hatten. Aber du hast den Punkt schon vorweggenommen. Also ein Quarterback, der das Spiel noch nicht 100 Mal geübt hat und so weiter und so fort, kennt gewisse Eigendynamiken nicht. Und du kannst ja auch nicht erwarten, dass die Coverage so gebastelt wird. Ja. Also upsala, mein Mikrofon gehauen. Das ist ja auch nicht das, was man erwartet, wenn du so, ne? Also, ne? Für mich bedeutet da einfach verschiedene Faktoren, dass du dem Quarterback da einfach keine Schuld geben kannst. Er hat die sichere Route angeworfen, Juwan Johnson war frei. Das wäre, hätte Juwan den Ball gecatcht. 3-4 Yards gewesen, das wäre ein gutes Play gewesen.
Gute Yards,
ja. Und bevor er dann lieber risky Bälle einfach irgendwo das Feld runterschmeißt, ohne sich sicher zu sein, gegen den Checkdown ab und zu nehmen, habe ich gar kein Problem mit.
Nee, absolut. Und ich glaube, das ist ihm halt schon, dass man jetzt versucht, auf Biegen und Brechen mit Derek Carr, Dennis Allen, Pete Carmichael, einfach immer noch jede noch so kleine Schuld irgendwie rauszusuchen. Bei allen Fehlern, die sie machen, muss man auch akzeptieren, dass es einmal nicht ihre Schuld war. Und die Interception geht auf Juwan Johnson. Und der hat wahrscheinlich in der ganzen Saison das Play, ich sag, 10 bis 15 Mal gespielt. Ich glaube, das war nicht öfters. Und da ist, glaube ich, Training und Spieltag inkludiert. Und das ist ein Play, was da wahrscheinlich noch nie passiert ist, dass A.T. Perry da so offen ist. Auch ein Receiver, den er dazu nicht kennt. Und deswegen fällt es mir schwer, ihm da die Schuld zu geben. Und nochmal, also es war eine Route, die offen war, aber es war nicht die Hot Rod, das war Alvin Kamara. Und ja, wenn einem halt Juwan Johnson diesen Check-Release schneller spielt, tust du da halt auch leichter. Weil die Pocket ist ein bisschen collapsed, aber dann auch nicht so wirklich. Deswegen hat der Derek Carr auch ein bisschen gepanickt. Hat dann eigentlich aus meiner Sicht alles richtig gemacht. Und ja,
Ja, ich wollte gerade sagen, die Pocket ist auch so ein Thema, über das wir noch reden könnten. Also die O-Line, man probiert viel Schuld bei Derek Carr momentan abzuladen, weil es am einfachsten ist, Schuld beim Quarterback. Derek Carr war in diesem Spiel überhaupt nicht das Problem. Nee. Ganz im Gegenteil, Derek Carr war richtig, richtig gut in den Umständen, die er hatte. Juwan Johnson war eine Niete in dem Spiel. Hatte 2-3 Aktionen, wo er einfach wieder nicht gut aussah.
Einfach einen Ball fallen gelassen hat.
Genau. Und die O-Line war ein Problem. Also ich sag ganz ehrlich, wenn ich hinter so einer O-Line spielen würde, also ich würde auch für mein Leben rennen. Da waren ein paar Sacks dabei, da war ein bisschen Pressure dabei und nichtsdestotrotz hat Derek Carr echt viele gute Sachen gemacht und auch die Sachen, die er vermeintlich nicht gut gemacht hat, der Ball zu Olave, der das Big Play da geöffnet hat, das war kein Fehler, das war einfach, also er hat einfach den sichersten Ball gespielt, der mit am wenigsten Risiko, dass der Ball irgendwie intercepted wird, das Risiko von Incompletion war halt da das höchste, oder Olave fängt den Ball, dann ist halt kein Touchdown, sondern er hat sehr, sehr sicher gespielt. Und ich finde, Derek Carr hat ziemlich, ziemlich gut gespielt. Ich habe angesprochen, dass Pete Carmichael für mich einfach eine Niete ist. So, da ist nichts da, mit dem man richtig krass arbeiten kann. Wenn ich mir anschaue, was Streichen in Indianapolis oder sowas macht, oder Bieniemy in Washington, das sind einfach, also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber nichtsdestotrotz, obwohl er halt dieses niedrige Level hat, hat Derek Carr in diesem niedrigen Level auf dem Maximum performt. Das war nicht das Problem Derek Carr heute.
Nee.
Das war nicht das Problem.
Mom, ich hab's auch geschmeckt. Ich glaube, es war ein schlechter Start. Es war von allen schlechter Start. Er war 1 und 4 zu Beginn. Ich glaube, mit 1 und 4 Completion, also eine Completion aus 4 Attempts und war danach 16 von 17. Also bis zu seiner Injury. Ich sag, der Sack bei 2009, also, und die überworfenen Pass auf AT Perry. Was auch nicht das leichteste ist, aber, das sind so die einzigen Plays, was ich ihnen vorwerfen kann. Ansonsten finde ich, hat wirklich Derek Carr ein gutes Spiel gemacht. Es wollen vielleicht viele nicht akzeptieren, sondern einfach, dass alles schlecht ist. Aber es ist traurigerweise nicht alles schlecht. Und das ist das, wo bei mir diese Logik noch nicht mitgeht, wieso wir aber so schlecht dastehen. Aber ja, schauen wir weiter dann. Nach der Interception haben die Detroit Lions eine sehr gute Feldposition, starten an der New Orleans 17, starten wieder mit einem Lauf für 4 Yards, danach eine Incompletion von Jared Goff und dann bei 3. und 6. Man hat wieder die Chance, sie beim Field Goal zu halten und das kleinen Sieg zu halten und dann bei 3. und 6. Wirft Jared Goff auf Laporta für 13 Yards Touchdown. Garrett schaut wieder nicht gut aus. Diese Plays bei Third Down. Es ist einfach nicht da. Es ist einfach nicht da über die ganze Saison jetzt, über die letzten 6, 7, 8 Spiele schon hinweg. Es ist einfach nicht da irgendwie. Und ja, es schockiert mich eigentlich.
Ja, vielleicht etwas, was man positiv auf der Lions-offensiven Seite feststellen kann. Laporta hat ein wahnsinnig großes Spiel gehabt.
Ja.
Und das finde ich immer ganz cool, wenn ich halt sehe, wie Offensive-Ideen sich entwickeln. Und das zeigt, was ein guter Offensive-Coordinator ist. Laporta hat wahnsinnig viele Spielzüge aus dem Tyreek Hill-Miami-Playbook übernommen. Dieses Motion am Anfang, um den Spieler in Bewegung zu setzen, so ähnlich wie man es in der Canadian Football League beispielsweise gesehen hat über die letzten Jahre, kam viel hinein über, ja, einfach die Miami Dolphins. Und wir sehen jetzt, nach so ein paar Wochen in der Liga, diese Spielzüge haben sich bewiesen und werden immer wieder von Teams angewandt. Vergesst, da sind wir weit von entfernt. Das ist überhaupt nicht der Punkt, an dem wir hinkommen mit Pete Carmichael. Okay. Aber mit Carroll habe ich es heute, ne? Genau, mit Pete Carmichael. Aber nicht
so. Meinst du Travis Kelce oder Tyreek Hill eigentlich?
Nee, ich meine Tyreek Hill.
Okay, die Motion Sets.
Ja, genau. Die Motion Sets, die um sich von Anfang an in Bewegung zu bekommen, um den Speed von Tyreek Hill aufzubauen. Keine Ahnung, warum man das mit Laporta macht. Ich weiß nicht, wie schnell der ist. Ich habe da jetzt keinen Wert zu. Aber also er scheint ziemlich schnell zu sein. Und gerade ein Tight End ist natürlich auch ein Mismatch, wenn du ihn in Bewegung setzt. Und es hat öftermals dazu geführt, dass er Big Plays hatte, dass er einfach frei war. Und er hatte dann auch später noch das Big Play, wo er auch einfach eine Busted Coverage hat, eben weil Tight End nicht Priorität Nummer 1 ist zu covern und meistens auch keine Man-Coverage hat, wenn so verschiedene Coverage auseinandertreffen. Von daher, das ist schon ziemlich cool anzusehen und zeigt halt, wie man guten offensiven Football spielen kann.
Und wenn du Man-Coverage hast, ist es meistens ein Linebacker gegen Safety. Und wenn du schaffst, dass du einen Cornerback auf einen Tight End hast, hast du irgendwo anders automatisch das Mismatch. Deswegen ein guter Tight End ist extrem viel wert, wenn du ihn richtig einsetzen kannst. Muss aber sagen, ich bin jetzt, wo ich sage, mit Pete Carmichael einen Punkt, wo ich sage, am Ende des Jahres, es war mir einfach zu wenig. Ich muss sagen, die Improvements, die er gemacht hat, er war von den Koordinatoren und Coaches der, was das beste Improvement gemacht hat. Vielleicht, weil zu Beginn einfach das absolute Tiefpunkt war. Ich finde, man probiert es mit Emotions. Ich sehe halt wenig Effekt daraus, aber das ist ein anderer Punkt, den können wir spätestens in die Offseason weiter besprechen. Genau, man war danach 14-0 hinten, dann man versucht wieder mit dem Lauf, also vor allem Läufe mit Heavy Sets bei First Down, fühlt sich zum Anschauen für mindestens ein Jahr, 2-11, Incompletion auf Kamara, kann Kamara den Ball nicht richtig festhalten, dann eine Incompletion auf AT Perry bei 3-11, ich glaube, das war die ich Derek Carr zusprechen kann. Es wird wieder gepuntet. Und ja, nächster Drive für die Detroit Lions. Es braucht wieder nur 3 Plays. Nach einem Run für 9 Yards. Guter Stopp. Bei 2010 Sam Laporta wieder für 29 Yards. Und dann dieses Play halt auf Amon-Ra St. Brown für 25 Yards, wo einfach Zach Brown das Tackle irgendwie komplett verschlafen hat. Zach Brown eigentlich kein so schlechtes Spiel danach, dafür, dass er eigentlich der Backup-Linebacker für Werner von Strong auf Will umtransferiert wurde. Eigentlich keine vollkommene Katastrophe. Obwohl er hat meistens trotzdem neben Sewell als Strong gespielt. Publis habe ich in der Suite gesehen. Aber ja, das Play war. Hat zur momentanen Situation gepasst. Es wurde daraufhin auch nicht zwingend besser. Bei Third Down and 5, Derek Carr wird gesackt für 10 Yards. Ja, ist nicht wirklich viel gegangen. Und dann der erste Lichtblick. So viel Kritik und es waren nur 3 Drives jeweils bisher. Die Saints können die Lions endlich beim 3 and Out halten. Das, was eigentlich bei allen Drives zuvor war, nämlich Third Downs, Third Mediums, auch, also jetzt nicht einmal Third and Shorts, sondern wirklich Third Medium bis Third and Long, man konnte es stoppen. Erst ein Pass auf die linke Seite, gut reagiert, wurde gleich von Cam Jordan gestoppt. Bei 2.11 eine Incompletion und dann schafft Zach Bond, macht seinen Fehler wieder weg und forciert einen Sack. Hat man auch lange nicht gesehen. Und die Lions müssen punten bei 4.19. War das für dich so ein bisschen so Lichtblick, wo du sagst, wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen in die Gänge kommen, vielleicht geht dann realistisch auch noch was?
Ja, durchaus. Also 21-0 war natürlich schon ein enormer Downturner. Aber nichtsdestotrotz, und ich nehme mal vorweg, so Momentum-Changes, wie es den dann auch gab, die gibt es halt im Football. Und 21-0, gerade so früh im Spiel, ist ja noch wahnsinnig viel Zeit, Dinge zu verbessern. Und wenn du halt dann rausgucken hast, dass du so eine Möglichkeit hast, okay, die Defense, die Offense der gegnerischen Mannschaft zu stoppen und so ein bisschen dein eigenes Konzept zu finden, deinen eigenen Tunnel, dann kannst du 1-2-0 halt auch noch drehen, wenn du uns also fast ungefähr mehr als 3 Quarter zu spielen noch hast. Ja. Das ist ein Touchdown pro Quarter. Das kriegt man hin. Also von daher, ja.
Genau.
Hoffnung vielleicht jetzt nicht direkt, aber definitiv noch im Kopf behalten. Da ist was möglich.
Und es geht dann auch wie folgt los. Kurzer Pass auf Jamal Williams für 6 Yards. Dann starker Run von Taysom Hill. Man hat es öfters mit Taysom Hill wieder versucht, 2 Spiele hintereinander, hat aber overall nicht ganz so gut funktioniert. In dem Play hat es sehr gut funktioniert für 21 Yards. Und wenn es, ich glaube, der D-Liner dann nicht noch nachrennt, ist es auch ein Touchdown. Aber man war in der gegnerischen Hälfte. Und dann so ein bisschen die Problematik, die wir haben, wenn diese Läufe bei First Down nicht funktionieren, was leider öfters der Fall war, begibst du dich in eine extrem schwierige Situation. Aus erster 10 wird 2.09. Man probiert diesen Taysom Hill Pass, haben die Lions aber gut gerochen gehabt. 3.09, das war die Incompletion. Die etwas tiefere auf AD Perry über die Dig Route. Er kann besser anwerfen auf jeden Fall, also er hat ihn überworfen. Es wäre so ein schwieriges Play gewesen. Den kann man definitiv Derek Carr zuwerfen, dass der Ball muss präziser kommen. Man muss leider wieder punten. Also nichts, was mit Momentum Swing. Aber man kann auch die Lions stoppen. Die laufen zwar für ein First Down bei, starten mit einem First Down, aber danach wieder gut gestoppt. Incompletion, Run für 3 Yards und dann noch eine Incompletion auf Josh Reynolds. Das war nicht so schlecht. Ja, und dann gab es Punkte zu vermerken für die Saints. Langer Drive, bisschen die Ideologie. Das, was ich in der WhatsApp-Gruppe meinte, vielleicht ist einfach unser Spielstil noch altmodisch. Ein langer Drive, 13 Plays, und das meine ich, das lobe ich Derek Carr an. Er schafft es, diese langen Plays auch durchzuziehen. Weil man meinte, er ist ja nicht eigentlich gleich gut wie Andy Dalton. Genau diese Sachen konnte Andy Dalton leider nicht. Schauen wir es uns aber an. Es startet wieder mit Run, diesmal für 7 Yards. Gleich darauf checkt dann auf Alvin Kamara. Man wechselt sich ab, man läuft mit Jamal Williams, was halbwegs okay ist. Third and 4 wird konvertiert, wieder auf ein gutes Play auf Alvin Kamara. Dann, was mich ein bisschen positiv gestimmt hat, zuerst negativ, dann gut. Incompletion auf Juwan Johnson. Man hat gesehen, Juwan Johnson, da klatscht einfach von den Händen ab. Juwan Johnson, ich kenne das Gefühl so gut. Ich bin halt kein Profi, ich verdiene keine Millionen, aber ich bin Profi, ich bin so viel Profi, dass ich das kenne. Du hast wirklich Angst vor dem Ball fangen, weil du weißt, du wirst es irgendwie verkacken und das kriegst du auch aus dem Kopf in dem Spieltag nicht mehr rein. Aber es wäre auch egal gewesen, weil es hat eine Holdingstrafe von Ryan Ramczyk gegeben. Das heißt, es war bei einem 3rd-and-11 gefolgt von einer 3rd-and-16, weil es hat vom Center Eric McCoy eine False-Start-Strafe gegeben. Ich glaube, Eric McCoy hatte 2 False-Starts binnen kürzester Zeit. Alles andere als ideal. Aber wir sind nicht die Einzigen, glaubt mir. Und dann 3rd-and-16. Und das kommt mir vor, sind wir viel besser bei 3rd-and-long-Situation als die Jahre zuvor. Natürlich, die Percentage ist da jetzt nicht sonderlich hoch, aber die ist bei niemandem wirklich hoch. Aber 3rd-and-16, was macht Derek Carr? Ein Broken Play und er wirft tief auf A.T. Perry, macht einen super Play von beiden Spielern für 30 Yards und man war nahe der Detroit Lions Endzone. Man war in der 30-Yard-Line kurz vor der Red Zone. Man versucht es weiter viel über den Boden. Es gab die 2. False-Start-Strafe von Eric McCoy. Man war wieder bei 2rd-and-14, arbeitet sich zurück. Man hat eine 3rd-and-9 und sucht da Chris Olave, wo man sagt, der hat sich super entwickelt über die letzten Wochen. Und dann waren wir an der Red Zone und man kann sich vorstellen, Saints und Red Zone ist jetzt nicht die größte Liebesgeschichte. Man fand aber bei 2nd-down schönes Play, Derek Carr, auf Jimmy Graham. Ich glaube, das war das einzige Play, wo er im Feld war, aber es hat funktioniert. Touchdown Jimmy Graham. Sollte man vielleicht öfters probieren in der Red Zone.
Der hat doch auch 2 Catches und 2 Touchdowns. Ich glaube, das ist die Quote von Jimmy Graham. Das
ist einfach auch cool.
Aber du hast natürlich gesehen, wie da die Erfahrung rauskam. Und obwohl er vielleicht körperlich seinem Gegenspieler, ich weiß nicht mehr, welcher Spieler das war, ich glaube, es war ein Linebacker, aber obwohl er ihm unterlegen oder ja, körperlich unterlegen war, meiner Meinung nach, hat er ihn einfach vernascht und hier ein bisschen Ballerina, da ein bisschen Ballerina und zack, war er frei.
Ja, und plötzlich waren es nur 14 Punkte, 2-Score-Game. Wir waren, ich glaube, das war sogar noch im ersten Quarter. Es war im 2. Quarter, es war schon im 2. Quarter, Mitte 2. Quarter, also noch genügend Zeit. Dann folgten 3-and-outs auf beiden Seiten, ein längerer Drive der Detroit Lions endet Gott sei Dank nur in einem Field Goal. Kurz vor der Halbzeit, auch da wieder bitter. Man hat aus 2016 wurde konvertiert, 3rd-and-7 wurde konvertiert. Das ist halt ein bisschen schade. Am Ende reicht es nur für ein Field Goal, man muss sagen. Saints hat eine bessere Red Zone Percentage als die Lions. Dann geht's los in die 2. Halbzeit. Saints bekommen Ball. Wieder ein guter Drive, längerer Drive. Run Game hat ein bisschen besser funktioniert. Kam mir vor, Ball gut verteilt, eigentlich gar keine Incompletion. Man ist an der Goal Line, weil bei 3rd-and-12 Derek Carr tief auf Chris Olave wirft. Glaubt mir, dieser Catch ist extrem schwierig. Der dreht sich um in der Fallbewegung, sieht der Ball, ist eigentlich um einen halben Meter versetzt dort, wo er sein sollte und schnappt sich den noch weg, währenddessen er gerade hinfällt und sein Körper was anderes tut. Jeder, der mal Receiver gespielt hat, weiß, das ist extrem schwer. Also wirklich starkes Play von Chris Olave. Ein paar Plays später, beziehungsweise ein Play später, läuft Alvin Kamara den Ball dann auch rein. Und plötzlich stand es Nummer 24-14, 10 Punkte. Und es wurde besser. Wieder ein 3-and-out, muss ich sagen. Die Lions, unkreativ, muss ich sagen. Aber man hat sie auch stoppen können. Und immer kurz und knapp, es waren 3-and-out, sie haben nur 3 Plays geschafft. Das Momentum war voll auf Seiten des Saints. Es geht weiter, Saints bekommen Ball, Maschinen wieder gut runter, Taysom Hill konvertiert in 3rd-and-1 und dann schafft man es wieder an der Goal-Line, den Ball reinzuschlagen und plötzlich waren es Nummer 3, ein 3-Punkte-Spiel, da auch wieder, das muss man ansagen, gleich schnell reingestartet, erstes Play, 1st-and-10, war ein Play für 28 Yards auf Chris Olave. Mit dem 2. Spiel hintereinander für 100 Yards. Ich glaube, der Typ hat in 2 Halbzeiten an die über 200 Yards, glaube ich, laufen. Dann war so, jetzt ist das Momentum wirklich auf unserer Seite. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Phil, aber dabei, ich habe leider nicht die Gruppe verfolgen können, aber dabei, glaube ich, die Stimmung wieder deutlich positiver, oder?
Also noch etwas verhaltener, wie das für unsere Gruppe man so kennt, aber doch positiv, aber ich fand, also ohne unsere tollen WhatsApp-Gruppe zu nahe treten zu wollen. Was die schreiben, ist in dem Fall egal. Ich habe auf die Körperspannung der Spieler geachtet. Und sogar die Saints waren schon während der Aufholjagd, aber auch da einfach auf einem Hoch. So, du hast gesehen, die Defense war voll bereit, die waren alle da, die haben Gang-Tackles gemacht hier und da. Da war einfach, also da war Feuer im Haus. So nach dem eher schwachen Anfang und dem hoppala, kaltes Wasser ins Gesicht, wir sind jetzt auf einmal doch im Spiel und wach, war dann da ganz viel Action. Und also da hätte ich mich durchaus hinreißen lassen zu der Aussage, dass man das Spiel definitiv noch gedreht hat, beziehungsweise noch drehen kann.
Ja. Was passiert? Man konnte sie Gott sei Dank beim Field Goal halten, aber relativ schnell sind die Lions übers Feld marschiert. Ein Play, das dazu geführt hat, war 48 Yards von Sam LaPorta, wo einfach man hat Zone Coverage gespielt und da hat es einfach eine Busted Coverage gegeben und Sam LaPorta war schön offen. War ein wunderschönes Play, also wunderschön, also ist auch extrem schwierig zu spielen als Defense. Ja, sollte aber trotzdem nicht passieren. Und to make matters worse, was ist die Antwort? Man war 6 Punkte hinten, okay, mit einem Touchdown, extra Punkt führt man. Erstes Play, es hätte wohl ein Run-Play sein sollen, weil James Hurst läuft eine Trap, also der linke Guard schießt gleich rüber rechts, schießt gleich nach rechts rüber, um da für einen extra Blocker zu sorgen. Er rennt aber halb noch in Derek Carr rein und forciert einen Fumble und es waren 3 Lions beim Ball. Und ja, plötzlich hatten die Lions an der Saints Red Zone den Ball. Ist ein bisschen wie ein Eiswürfel, den man hinten ins T-Shirt runterrutschen lässt, glaube ich.
Schöne Metapher. Ja, also super ärgerlich, das ist natürlich der Genickbruch und wir kriegen dann noch einen zweiten Genickbruch, dass Derek Carr sich verletzt und damit ist dann endgültig vorbei. Ja. Aber es war halt ärgerlich, weil da war alles drin. Es ist halt, das ist halt wirklich, wirklich ein dummer Fehler. Klammer auf, du kannst nicht viel besser machen. Das ist einfach Pech. Also du hast einfach Pech gehabt. Das hast du im Spiel. Du hast manchmal Situationen, wo einfach Pech dabei ist. Und das war so eine. Und zu diesem Zeitpunkt, in dieser Situation, in diesem Kontext, ist es einfach doppelt und dreifach ärgerlich.
Ja, absolut. Ich hab eine spannende Frage gesehen, die aber ein bisschen später. Genau, also ganz kurz, weil Roughing the Passer ist immer umstritten. Genau das sind die Sachen, die gepfiffen werden müssen. Dieses Bodyweight, als Bruce Irvin ihn da tackelt, er hat ihn umschlungen quasi. Und wenn er sich jetzt einfach fallen lässt, fallen beide zu Boden und es wird zu 99% sich keiner wehtun. Er vollendet einen Hit und was passiert ist, durch seine Körpermasse, die noch auf dem Oberkörper von Derek Carr schwingt, entsteht wieder so eine Schnepfbewegung. Die Beine werden angezogen und dadurch mit vollem Körpergewicht rast, also allein mit dem eigenen Gewicht ist es schon unangenehm, wird Derek Carr zu Boden gerissen und Irvin, der jetzt auch kein leichtes, fliegt da nochmal rauf. Also das tut extrem weh, weil das einfach so eine Schnepfbewegung ist. Im Vergleich dazu, dass es sich einfach tackelt und sich dann beide fallen lassen, ist es für mich nicht Bodyweight, weil das ist einfach nur die Natura der Körperbewegung. Aber das ist genau die das gepfiffen werden sollte. Kann man zumindest Derek Carr loben, er schafft es doch aus einer 3.17 erste 10 zu bringen. Ja, Derek Carr dann vom Feld, James Winston kommt rein. Ich glaube, ich habe einen präzisen Ball, einen Checkdown auf Aaron Kamara gesehen. Sie schaffen es aber einen Touchdown, weil bei 3.13 wirft James Winston tief auf Chris Olave. Der Ball wird zwar getippt, aber Chris Olave war blitzschnell, fängt den Ball runter und läuft auf die Detroit 2, wo dann Taysom Hill, Alvin Kamara den Ball reinläuft. Touchdown für die Saints. Ja, es waren plötzlich wieder jetzt muss ich nachrechnen, 5 Punkte Unterschied. Touchdown und wir können es gewinnen. Und man forciert dieses 3 and out. David Montgomery hätte das Play eigentlich machen können. Es war offen. Also gut verteidigt war es nicht, aber er lässt den Ball fallen. Und dann ist diesen einen Drive, den du brauchst. Du hast noch genügend Zeit auf der Uhr. Und ja, James Winston startet mit einem First Down auf Aaron Kamara. Gutes Play. Auch starkes Play von Aaron Kamara, der lässt jedes Mal sein Herzblut da liegen. Ein weiterer Lauf von Aaron Kamara für 16 Yards, also der Typ hat Geist. Taysom Hill läuft für 8 Yards. man läuft weiter am Ball, man kontrolliert dadurch auch die Uhr. Dann war es 3. und 6. Zweite und 6. Zuerst ein Incompletion auf Chris Olave. Da war die Frage, da sagte Manu, Chris Olave muss weiterlaufen. In Zone Coverage musst du stehen bleiben, weil sonst läufst du nur in den Gegner rein. Deine Meinung als Quarterback dazu?
Hab das Play jetzt nicht mehr per se vorm Auge. Nichtsdestotrotz, wenn du Zone hast, musst du in der Regel stehen bleiben, weil du halt dich zwischen die Zonen setzt, zwischen die Verteidigung setzt und halt diese Softspots finden musst, weil es nützt dir halt nichts, wenn dein Spieler, keine Ahnung, 80 Yards das Feld unten steht, sondern du brauchst halt deinen Spieler irgendwie in dieser 10 zu 15 zu 20 Yard Range, wo du halt Plays machen kannst.
So ist ja halt auch das Play dann aufgebaut. Chris Olave war mit dem Finger noch dran, aber der Ball war einfach nicht präzise genug geworfen. Bei 3. und 6, incomplete auf Alvin Kamara, war ein schwieriges Play, den genau zu werfen, war aber auch unpräzise geworfen. Alvin Kamara kann ihn vielleicht fangen. Ja, und dann bei 4. und 6, Chris Olave auf einer Comeback-Route, das heißt 10 bis 12 Yards tief und dann zurück zur Sideline. Kommt er leicht ins Stolpern, aber auch der Ball war leider nicht dort gebracht, wo man ihn werfen musste. Deswegen die Frage, hätte Derek Carr das Spiel für uns gewonnen? Weil Derek Carr hat mehr Rhythmus mit den Spielern, vor allem mit Olave, er weiß, wo der steht, der kann die anwerfen. Frage, gewinnen wir das Spiel mit Derek Carr?
Das ist die 100-Millionen-Frage. Ne? Keine Ahnung, der Fumble war schon ziemlich ein Neckbreaker. Da hat auch Derek Carr wenig gemacht. Natürlich war am Ende das Spiel knapper auf dem Papier. Meiner Meinung nach waren aber ab dem Punkt für mich schon Welten dazwischen, auch mit Winston. Aha. Mit K wären keine Welten dazwischen gewesen, aber trotzdem ein paar mächtige Kartons. mein Problem ist Pete Carmichael. Das einfach, also dieses Play, ich wollte auf der einen Seite noch eingehen, die Verletzung, die der Alvin Kamara, dem einen Referee, Chain Gang, was auch immer, ich weiß nicht so genau, wie man ihn tituliert.
Chain Gang ist.
Genau, Chainman, okay. Hier stand irgendwo Referee, naja, egal. Die er ihm zugefügt hat, kam bei einem Play einer Speed-Option, das musst du dir mal vorstellen, eine Speed-Option mit Derek Carr und Kamara. Mit Derek Carr als Quarterback eine Speed-Option zu rennen, ist ja so gestört. Ich weiß nicht, warum man das callt. Ich würde nicht im Leben auf die Idee kommen, eine Speed-Option mit Derek Carr zu callen. Aus zwei Gründen nicht. Erstens will ich nicht, dass er sie rennt. Das ist nämlich der erste Grund, weil das ist mit meinem Franchise-Quarterback, der so verletzungsanfällig ist, renne ich keine Speed-Option. Zweitens, weil ich das nicht will, weiß automatisch jeder in diesem verdammten Stadion, dass er niemals laufen wird und den Ball zu Kamara abgeben wird. Und natürlich haben die Lions-Defender ihn noch nicht ernst genommen. Warum sollten sie auch? Der Junge ist überhaupt nicht schnell genug, um denen Probleme zu bereiten. Und haben sich natürlich auf Kamara konzentriert und ihn nach 2 Yards so out of bounds geschubst. Also gut, dass wir noch 2 Yards gemacht haben, aber auch nur, weil Kamara halt exzellent ist. Und dieser Spielzug zeigt für mich halt exemplarisch wie die First Down Runs auch alle, dass da einfach, das sind einfach Probleme und dann macht es halt auch schwierig, ein Spiel noch zu drehen, gerade wenn du einen Momentum Breaker hattest und dann halt, also da ist keine Kreativität, da sind keine guten Play Calls. Es ist so ein bisschen, ich mal so ein bisschen irgendwas zusammen auf meinem Play Sheet und guck mal, dass es klappt und habe die Plays aus 2005 und 2010 noch, die halt da funktioniert haben. Mhm. Und guck halt und hoffe halt, dass sie jetzt so funktionieren in einer Liga, die sich komplett gewandelt hat seitdem, die ganz andere Coverages spielt, die ganz anders priorisiert, wo sogar die Teamzusammenstellung sich geändert hat, wo nicht, also dieses klassische, du hast schnelle, flinke Wide Receiver, die groß sind und dünn und du hast den dicken Tight End, der so ein bisschen alles kann und du spielst mit einem Fullback, in dieser Liga sind wir nicht mehr.
Ja.
Und wir probieren sie mit Konzepten aus der Zeit zu schlagen.
Deswegen, ich glaube nicht mal, dass die Calls, also größtenteils die Calls so schlecht sind, weil es war Olave offen, es wäre Olave offen gewesen. Aber ich glaube einfach, das habe ich dann in der Gruppe gesagt, ich glaube, vielleicht ist einfach das nicht nur zu altmodisch, aber auch nicht mehr für diese Art von Spielertypen und Quarterbacks ausgelegt. Jetzt keine Kritik an Derek Carr, aber das war halt mit Breeze noch ein anderes Kaliber. Und ich kann da auch schwer Pete Carmichael einen Vorwurf machen, weil er hatte sein System, wo man weiß, es hat doch funktioniert und quasi, wenn kein Quarterback das nicht mehr spielen kann, ist er nicht seine Schuld. Aber ja, diese Adaption, es hat zu einem gewissen Grad funktioniert, aber dann halt manche Sachen merkt man, da ist einfach auch eher zu unerfahren, weil die meisten modernen Offensive Coordinators nehmen das aus dem College mit. Es war auch so, ich muss sagen, dieser End-Around-Versuch an sich, ja, nicht zu versuchen, man muss sagen, Lynn Bowden hatte mich jetzt auch nicht überzeugt, der gefühlt bei jedem Play einmal stehen geblieben ist mit dem Ball in der Hand, das solltest du eigentlich auch nicht machen. Vor allem beim End-Around gibt es eine Sache, die du niemals machen solltest, stehen bleiben. Lass dich tackeln, schmeiß dich noch irgendwie nach vor, aber bleib immer stehen. Aber auch nur so schaffst du es, dass du von einer, ich muss selber noch mal nachschauen, weil das war echt, hat echt viel für die Saints ausgesagt, genau. Von einer 2. und 3 machst du eine 3. und 13 und da war keine Strafe dabei. Aber ja, da gibt's viele Thematiken, die man sich da zum Ende der Saison dann nochmal besprechen muss. Wann dieses sein wird, bleibt auch abzuwarten. Nichtsdestotrotz, es war noch nicht völlig vorbei.
Ja? Ja, ich wollte vielleicht an der Stelle sagen, also ne, völlig vorbei, die Lions haben das noch fertig gespielt. Ja. Aber meine oder den Punkt, den ich nochmal eingehen wollte, war der mit Derek Carr und Pete Carmichael heute. Mhm. In diesem Spiel, also für mich war in diesem Spiel tatsächlich das Play-Calling gar nicht so schlecht. Diese Speed-Option war natürlich die Creme de la Creme, warum man das callt, verstehe ich bis jetzt nicht. Aber an sich war für Carmichael-Verhältnisse das Play-Calling ziemlich, ziemlich okay. Da waren viele offene Optionen dabei, es hat funktioniert. An manchen Stellen war es einfach flüssig. Aber, und das ist für mich so das Problem, das war halt, also was wir gesehen haben gegen die Lions, war das Beste, was wir bieten können. Mhm. Und wenn das das Beste ist, was wir bieten können, dann nehmen uns Teams wie die 49ers, wie die Eagles, wie die Cowboys in den Playoffs, und das war unser Ziel, gnadenlos auseinander.
Obwohl, also du bist natürlich Außenseiter, aber ich muss sagen, offensiv, also das Ceiling ist auf jeden Fall da, auch Top-Teams herausfordern zu können. Das Problem ist diese Consistency auch innerhalb eines Spiels und dann to capitalize, also wirklich dann auch daraus Kapital zu schlagen. Das schaffen wir nicht. Manu hat geschrieben, jetzt sieht man auch, dass Joe Flacco eigentlich besser ist wie Derek Carr, wenn ich diese Logik jetzt wirklich verfolgen sollte, weil man meint, er hat die bessere Deadline, dann kann ich auch diese Logik nehmen und sagen, Derek Carr war besser als Patrick Mahomes, weil Patrick Mahomes hatte eine niedrigere Completion Percentage, wurde öfters gesackt, hat auch nur einen Touchdown zu einer Interception, weniger Yards, obwohl der ein ganzes Spiel gespielt hatte. Die Interception bei Patrick Mahomes war ein überworfener Ball innerhalb von 5 Minuten, wo man weniger als einen Touchdown hinten war. Dieser Logik spricht eigentlich nichts dafür, dass Patrick Mahomes in irgendeiner Welt besser sein könnte als Derek Carr, wenn wir jetzt meinen, dass Joe Flacco besser ist als Derek Carr. Das ist alles, was ich dazu sagen wollte. Ja, der letzte Play, letzte Drive. Man konnte sie zweimal stoppen bei Third Down, man schafft es beide Male nicht. Für alle, die sich wünschten, mehr Man Coverage zu spielen, es wurde Man Coverage gespielt, es hat nichts gebracht, leider. Und ja, so verliert man dann schlussendlich mit 33-28. Phil, wer waren deine Spieler dein Saints Player of the Day? Beginnen wir mal in der Offense.
Also der Offense, Derek Carr. Ich muss ihn einfach nehmen, um ihn zu schützen. Ja. Derek Carr war nicht das Problem. Derek Carr, also mir wären noch 2 andere Namen eingefallen, aber Derek Carr.
Ja, muss ich auch sagen, die Interception geht nicht auf seinen Hut. Auch der Fumble, in dem Moment, Dirk Nansen, planst du nicht, den Ball zu schützen, weil da ist kein Defender und der rennt dich da einfach rein. Deswegen kann ich ihm da schwer einen Vorwurf machen. Zu seiner Injury kann man gleich sagen, er ist im Concussion-Protokoll und hat eine Rib-Injury, also Schulter. Scheint schon einmal verschont blieben zu sein. Bleibt den Injury abzuwarten. Den ersten gibt es wie immer Mittwochabend. Ich gehe mit Derek Carr. Auf Seiten der Defense.
Wenn du 33 Punkte kassierst, ich habe da keinen Namen stehen. Also es gab keinen Spieler, der mir richtig gut gefallen hat. Jeder Spieler hatte Ups und Downs, aber da ist niemand für mich, der jetzt Player of the Game ist, weil er einen Impact gemacht hat.
Wirklich Playoff dagegen hat es auch kein Nephi Sewell, also die Linebacker haben mir überraschenderweise sogar ein bisschen gefallen. Ich gehe, glaube ich, mit DeMario Davis. Ich habe keinen Fehler von ihm gesehen. Ich muss sagen, Tyrann Mathieu, unscheinbar, er war halt kein Impact-Player, aber auch kein gravierender Fehler, was ich so gesehen habe. Ich würde mit DeMario Davis gehen. Special Teams?
Special Teams hätte ich tatsächlich gerne das Lions Punt Game ausgewählt. Einfach weil das Lions Punt Game war ziemlich, ziemlich gut. Das muss natürlich einfach mal gesagt werden. Die Bälle hatten wahnsinnig viel Hangtime und kamen sehr weit, was oft Returns auch limitiert hatten, was uns früh im Spiel auch ein bisschen dafür gesorgt, dass wir wenig Momentum aufbauen konnten. Aber ich habe Gruppe genommen. ich fand, hat ein solides Spiel gemacht, kann man nicht meckern. Hat die Extra-Punkte verwandelt.
Ich gehe wirklich mit Taysom Hill, alle, das,
er hat ja, das beste Taysom Hill wäre meine zweite Option gewesen. Steht hinten dran.
Punt, also bei der Punt, Punting Unit, diese Tackling, ja, das, wenn du das in der Defense mal siehst, wäre das ja auch schon mal nicht schlecht. Dann gehen wir gleich über zu den Thesen. Gehen wir das gleich mal durch und ich habe es natürlich jetzt aus irgendeinem Grund nicht offen, aber das kann ich.
Ich habe es offen.
Ich habe es auch schon wieder offen. Also,
ach, schade.
These 1, typisch dann Lions mit einem Fake Punt oder Trick Play. Ja, es hat es gegeben. Der Touchdown von Jameson Williams war ein Double Reverse für, ich glaube, 30 Yards. Hat es damit gegeben. Also ja, Interesse verloren. WDGT-Chat im Spiel mit weniger als 500 Nachrichten. Nein, es waren knapp 650. Die Gruppe lässt nicht nach. Und das ohne mich, größtenteils sogar. These Nummer 3, Goff zwischen Himmel und Hölle. 300 Yards, 2 Touchdowns, aber auch 2 Interceptions. Nein, nein und nein. Weder noch. Ah doch, ich glaube, die 2 Passing-Touchdowns hatte er. Aber keine 2 Interceptions und keine 300 Yards. Und viertens, Red Zone und roter Faden, 10 bleiben bei unter 50%. Nein, sie war bei 100% und einmal muss ich mir auch auf die Schulter klopfen, als ich meinte, sie wird bei über 75% sein. Red Zone hat dann doch funktioniert. Es ist halt zu einem gewissen Teil noch immer Tagesform abhängig. Leider war die öfters schlecht als gut. Wie sieht's jetzt aus? Der Dude mit den vielen Emojis, ich weiß nicht, wie er heißt, ich finde es noch raus, hatte alle
das,
vier.
Das ist so eine geile Beschreibung.
Ich muss jetzt nochmal nachschauen, ob das wirklich stimmt, weil Bene hat dieses Trickball nicht gefunden, er hatte mit viermal Nein. Es war aber ja, nein, nein und nein. Deswegen
muss ich habe gerade schon geschrieben, hat schon gelesen, aber ich würde sagen, die Auswertung kommt dann einfach in der WhatsApp-Gruppe. Da müssen wir nochmal neu auszählen. Ja. Stop the count.
Wie gesagt, ja, ist jetzt da in Deutschland verwöhnt, also mit Neuauszählungen, das ist ja in Österreich schon eine Teil der Tradition bei Wahlen, das neu ausgezählt wird, ich kenne auch mehrmals, aber ja, so, ja, es schaut nicht gut aus, das kann man schon mal sagen, 5 und 7, da darf man auf gar keinen Fall stehen, nach 13 Wochen, vor allem wenn man sich anschaut, wie, ist es nochmal doppelt bitter. Es ist eine theoretische Chance ist auch noch da. Wir gehen dann auf die Fragen ein, aber jetzt einmal schauen wir uns die Carolina Panthers an. Carolina Panthers, bei denen schaut es jetzt auch nicht gerade viel besser aus, haben knapp nur 18-21 gegen die Bucks verloren. Aber ja, stehen jetzt bei 1-11. Wie siehst du die Panthers momentan an? Sie haben ja Frank Reich und noch ein paar aus dem Coaching-Staff rausgeschmissen. Man muss sagen, bei ihnen ging es um wenig. Da ging es, glaube ich, eher den Lockerroom bei sich zu halten. Wie hast du die Panthers rund um Bryce Young und den Coaching-Staff so verfolgt?
Also, wir haben Glück, dass wir in dieser Division ein absolutes Spiel darum haben, wer ist schlechter als das nächste Team. Und ich glaube, die Panthers sind die Gewinner im Negativen. Die Panthers sind mit Abstand die schlechtesten. Ich weiß auch nicht, also es gab vor der Saison auch so ein paar, ein Experten, ich immer wieder lobe, ist Brett Coleman, der meinte, die Panthers gewinnen die Division. Ich weiß nicht, was für Gras der in dem Moment geraucht hat. Das fand ich schon vor der Saison abwegig. Ich hätte aber auch nicht erwartet, dass die Panthers so schlecht performen, wie sie es tun. Vielleicht dazu Bryce Young. 60% Completion Percentage in der Saison, 2000 Yards. Ein Average von 5,4 Yards, aber halt 9 Touchdowns, 9 Interceptions bei 44,6. Das ist halt eine Strategie. Also, ne, das ist für deinen Rookie Quarterback Number One Pick, ist halt ärgerlich, ist halt durchaus schwierig. Gerade wenn du dir anguckst, wer halt in dieser Draft-Klasse noch gepickt worden ist und in welchen Umständen, unter welchem Team diese Person dann performt. Ansonsten, wie gesagt, der Fixpunkt von Carolina war so ein bisschen das Run-Game über die letzten Jahre. Sie wurden immer run-heavier. Auf dem Weg sind sie. Man probiert so ein bisschen auch an vielen Stellen das Spiel aus Bryce Youngs Hand zu nehmen und ihm da Druck wegzunehmen. Ich erwarte gegen uns viele Runs. Ich erwarte, dass wir dass unsere Defense sich auf viele Runs einstellen muss, dass wir da viel verschiedene Variationen derselben Art sehen werden. Aber ansonsten ist halt in Carolina auch nichts großartig. Also ich glaube, die meisten Interceptions hat Troy Hill mit einer. Das ist halt auch nicht so krass, ne? Und die meisten Sacks sind sechs von Brian Burns, der halt auch unter seinem normalen Niveau unterperformt. Also da ist nicht so besonders viel dabei, wovon man erzittern müsste. Aber am Ende ist es halt ein Division Game. Und so dumm es halt auch immer ist, in Division Games sieht halt die Realität dann nochmal ein bisschen anders aus. Also die Panthers machen wahnsinnig wenig Punkte, machen nur 15,9 Punkte pro Spiel. Ja, ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt. Die Panthers sind nicht besonders gut, aber es ist ein Division Game und es ist gegen unsere Saints. Und wenn wir eins können, dann fumblen in entscheidenden Situationen und Momenten in diesem Jahr.
Ja, obwohl, ich muss sagen, Fumbles waren ja eigentlich brav. Es war halt der eine, der mir gerade in den Kopf schießt.
Ich meinte mit Fumble mehr so
Fumble, so, the Black-mäßig, weißt du? Das Spiel, Herr Fumble. Aber ja, Phil, hast du dir das wahrscheinlich ein bisschen angeschaut und wir wissen, Stats ist immer nur die halbe Seite vom Buch, aber hast du was gefunden, was dich zumindest persönlich interessiert hat oder was du spannend gefunden hattest?
Tatsächlich so zwei Statlines. Eine Turnover-Ratio von -7, fand ich, ist schon mal eine Aussage. Also ist jetzt nicht so optimal, gerade wenn du so Richtung die Fumbles guckst. 15 verloren, nur 6 gewonnen. Ist für uns vielleicht positiv, vielleicht können wir den einen oder anderen Ball abnehmen. 15 Fumbles bedeutet halt auch ein Fumble pro Spiel. Das könnte gerade für unsere Defense halt auch ein Momentum sein, ne, so ein Momentum-Shift sein. Alles in allem, dass man da guckt, dass wenn man da einen guten Ball abnimmt, dass man da vielleicht auch so ein bisschen, ne, gerade wenn man irgendwie eine Hängephase hat oder sowas, dass man da irgendwie wieder reinkommt. Und die zweite Statistik, die ich ziemlich interessant fand, war die Sack-Statistik, also der Average Sack und dann Yards verloren in der Liga sind 19 zu 134, so das ist das Normale. Bei den Panthers sind das einfach 47 Sacks bei 368 verlorenen Yards. Das heißt, wir reden hier von Richtung das Dreifache des Ergebnisses. Und das ist schon eine Hausnummer. Also über Sacks insgesamt fast ja, 350, 370 Yards zu verlieren, das ist ein ganzes Spiel. Wir sind jetzt in Woche, wie viel?
Jetzt kommt Woche 14.
Das ist Woche 14 und die haben quasi in 13 Wochen, ich weiß nicht, ob sie ihre Bye-Week schon hatten, das ja. Weiß ich gerade zu viel. Genau, cool. Ja, dann haben sie mehr oder weniger, also in 12 Wochen es geschafft, nur mit 6 ein ganzes Spiel an Produktionswert zu verlieren. Das ist halt schon krass. Das ist krass. Das erklärt auch, warum sie 11 und 1 stehen. Nee, andersrum. 1 und 11. So, ja. Ne?
Ja. Ja, das ist, glaube ich, alles andere schön, aber wie gesagt, Division Games, da kann alles passieren. Bevor wir uns so das Ganze rundherum bei den Saints dann jetzt nochmal anschauen, was so auch über die Nacht im Spiel alles passiert ist, die Fakten zum Spiel. Es ist ein Heimspiel für die Saints, das Auswärtsspiel gab es in Woche 2, was man gewinnen konnte. Es findet am Sonntag, den 10.12. statt, um 19 Uhr, wahrscheinlich nur im Game Pass. Ich glaube nicht, dass man dieses Spiel im Free TV zeigen möchte. Der All-Time-Record steht 30 zu 28 für die Saints. Und das letzte Spiel wurde ihm halt dann doch überraschend knapp am 18. September mit 20 zu 17 gewonnen. So, hätte gesagt, dann gehen wir gleich rüber. Die Keys to Win. Erster Key, das Matre Special Team gewinnt. Ich glaube, beide Teams sind fehleranfällig in beiden Units. Dann lasst zumindest hier keine Fehler zu. Key Number 2, Run Defense, du hast es schon angesprochen, ich glaube es auch, die Panthers-Fans versuchen unsere Schwäche, das Run-Game, daraus Kapital zu schlagen und gleichzeitig kannst du dadurch auch von Bryce Young ein bisschen die Last nehmen. Key Number 3, Mental Healthness ist Motivationsboost. Geh mit einer Führung ins Spiel zur Abwechslung, ich glaube, das würde den Saints auch gut tun und es wäre dir auch leichter, ein Spiel zu dominieren. Ich glaube, gegen Division-Gegner wäre das immer wichtig und Turnover, so hast du es angesprochen, Key Nummer 4, gewinne das Turnover-Duell. Die Chancen dafür stehen ja laut Statistik ja zumindest sehr gut. Hast du noch irgendeinen Key to Win?
Nee, ich finde, das hat auch ganz gut die Analyse nochmal abgerundet, die wir da aufgepackt hatten. Mhm. Die Panthers sind nicht stark, eigentlich muss man dieses Spiel gewinnen, aber es sind halt die Division-Duelle. Es ist halt auch schwierig, so Division-Duelle haben halt ihre eigene Dynamik. Nichtsdestotrotz, das Spiel muss man eigentlich gewinnen.
Ja,
aber ob wir das überhaupt wollen, dazu kommen wir gleich.
Ja, auf jeden Fall. Da kann man wirklich gerne dazu. Dann die Thesen immer zum Schluss, damit ihr euch ja auch den ganzen Podcast anhört und den ganzen Blödsinn, was ich da immer von mir rede. These Nummer 1, kein Mastermind, keine Lösung. Saints kassieren wieder über 150 Yards Rushing. Phil, was sagst du?
Oh, jetzt wird's spannend. Aber ich sage diesmal tatsächlich einfach nein. Und du?
Nein, aber nicht wirklich mit Überzeugung. Das ist der manische Optimismus bei mir. These Nummer 2, Not gegen Elend. Beide Mannschaften punten jeweils mindestens 6 Mal.
Das fand ich eine sehr spannende These, aber auch hier ist die Antwort nein. Weil das, also beide Mannschaften 6 Mal macht insgesamt 12, das ist mir zu viel. Nee, das glaube ich nicht.
Nee, das ist zu extrem, aber geile These. These Nummer 3, Kickers sind gefragt. Beide Mannschaften mit mindestens 4 Versuchen, also Field Goal Versuchen natürlich, keine extra Punkte.
Auch hier nein. Das ist auch wieder eine, der Bene übertreibt gerne.
Nee, aber ich finde die Thesen an sich ziemlich geil, muss ich schon sagen. Aber ich, also wenn alle 4 Thesen ja sein sollten, ist das kein schönes Spiel zum Anschauen. Und last but not least, These Nummer 4, alle guten Dinge sind 3. Olave das dritte Mal hintereinander mit mindestens 100 Yards.
In dem Fall sage ich ja.
Ja, glaube ich auch, ja.
Also wir haben halt nicht mehr besonders viel an Kraft in der Offense. Und je nachdem, welcher Quarterback spielt, K hat jetzt anscheinend seinen Weg mit Olave gefunden. James hat seinen Weg mit Olave. Da läuft viel drüber. Aber ich frage mich, wie alle 4, also wenn alle 4 Thesen ja sind, will ich wissen, wie Olave 100 Yards macht und die Panthers 100, über 150 ja. Yards am Boden und es trotzdem schaffen, 6 Mal zu punten. Das will ich sehen. Leute, dieses Spiel könnt ihr euch einrahmen, das wird historisch.
Es wäre dann aber, glaube ich, kein schlechtes Spiel zum Wissen von allen, was?
Das wäre wild.
Wahrscheinlich die 150 Yards mit 2 Broken Plays, wo Bryce Young einfach komplett abhaut und Olave macht einfach so diese 99 Yards Landroute
für den Touchdown. Aber es ist dann immer nur so, ja, okay, jetzt müssen wir halt ein Field Goal schießen, ne?
Ja, genau.
Schade.
Genau. Und wahrscheinlich werden alle Field Goals noch verschossen. Ja, also so schwarz malen wollen wir jetzt auch nicht gleich. Es hat einige Fragen aus der Community gegeben. Dazu immer so ein paar Stats, Facts, nach dem Spiel auch. Die erste Frage, die reingekommen ist, die ich mit besprechen möchte, so da. Ist jetzt eine Grundsatzentscheidung des Front Office nötig, vor allem wenn K ausfällt? Will man auf 2024 schauen oder will man echt für maximal Wildcard Round 2023 die Zukunft weiter aufschieben? Also erstens, ich will nicht automatisch sagen, dass wir sind draußen, es hat jedes Team Chance in den Playoffs. Es geht nur darum, erstens, wie realistisch siehst du jetzt die Playoffs auch mit dem Hintergedanken, wie die restliche Schedule ist, aber auch wie die Saints momentan performen?
Ja, mein Problem ist halt primär, dass wir jetzt das Panthers-Spiel vor der Brust hätten, weißt du? Hätten wir jetzt, keine Ahnung, würden wir jetzt gegen irgendein krasses Team spielen, wäre es was anderes. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir jetzt gleich wieder 6-7 stehen. Und damit, je nachdem, wie die anderen Teams spielen, gar nicht so weit entfernt von einem möglichen Division-Sieg. Es ist lächerlich, aber es ist so. Für mich ist dieses Lions-Spiel wichtig gewesen. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, weil das halt wirklich, hätten wir das Spiel gedreht, nach so einem Rückstand wäre das ein Turning Point gewesen. Aber jetzt haben wir einen Derek Carr, der wieder verletzt ist, der jetzt das dritte Mal in dieser Saison die Verletzungen mit sich zieht, der irgendwie nicht gesünder wird. Dieses Team ist nicht stark genug. Trifft auf verschiedene Dinge zu, das trifft auf die Special Teams Unit zu, das hört aber bei der Defense nicht auf und das trifft auch an vielen Punkten die Offense. Wir werden den Playoffs zerpflückt. Und die Frage ist halt, die Strategie, die ich angesprochen hatte, war ja, Defense hält uns und die Offense kommt dann halt ab und zu mit rein und gewinnt die Spiele. So, für diese Strategie gibt es nicht mehr. Die Defense ist dafür nicht mehr stark genug. Und die wird auch nächstes Jahr nicht stark genug sein. Ich glaube, dass uns das für ganz gewaltige Probleme stellen wird. Einfach, weil wir jetzt in einem Punkt sind, in dem wir nicht richtig schön zurück können, ohne dass es hässlich wird, sondern wir müssen jetzt halt dann tanken oder irgendwie bewusst verlieren. Sonst sind wir halt dieses Mittelmaß und wir müssen dafür zusehen, dass wir nächstes Jahr die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich behaupte, du kannst nächstes Jahr die Lücken an O-Line, in der Defense, an den Waffen nicht mehr füllen mit Draft und Free Agency, sodass du mitspielen kannst und competitive bist. Das heißt, meines Erachtens musst du jetzt perspektivisch darauf gucken, welche Spieler willst du entwickeln, gibst du vielleicht aus der zweiten Reihe den jungen Spielern, die noch nicht so viel Cap kosten, eine gute Chance jetzt in der letzten Saison spielen, um sich zu beweisen und so einen Entwicklungsschritt zu machen und zusehen, dass du halt dich dann für die Offseason neu positionierst, ein paar gewisse, also eine gewisse Anzahl an Spieler loswirst. Wegen mir können wir da über wirklich ganz viele Leute reden. Und dass du dann halt guckst, dass du mit Derek Carr und zwar noch die nächste Saison spielst, aber dass du halt schon in einen leichten Rebuild gehst, in einen kontrollierten Rebuild, in dem halt das Team zunehmend abnimmt und du auch die Qualität des Teams senkst, aber halt trotzdem noch guckst, dass du irgendwie so ein bisschen Entwicklungspotenziale aufmachst.
Ja, ich verstehe deinen Ansatz voll. Er ist auch nicht mehr so ein unrealistischer. Was ich mir bei der Sache denke, es ist unangenehm, das zu machen. Du spielst noch dreimal, du spielst jetzt eigentlich gegen vermeintlich schwache Gegner. Vermeintlich, ja, wir sind selber ein, wir spielen nochmal gegen die Falcons, du spielst jetzt gegen jeden Division-Rivalen, spielst noch einmal. Dazu kommen noch die Rams und die Giants. Und was so schlimm ist, gewinnst du die Spiele, vor allem gegen die Rams, die jetzt bei 6 und 6 stehen, so schlimm es auch klingt, es ist nicht ganz unmöglich, dass die dass du über einen Wildcard-Spot reinkommst, einfach aus dem Grund geschuldet, weil ein Division-Sieger automatisch dabei ist und für den anderen ist es die leichteste Remaining-Schedule, obwohl ich von dem Begriff auch kein großer Fan bin. Es ist unwahrscheinlich, aber nicht völlig unrealistisch. Vor allem, ich würde dann wahrscheinlich auch lieber auswärts gegen, schieß mich tot, die wahrscheinlich 49ers oder Lions spielen, als zu Hause gegen Cowboys oder Eagles, glaube ich. Aber wie gesagt, das ist jetzt einfach in der Situation, wo wir es nicht mehr dir kontrollieren können. Für die Saints muss es für mich trotzdem weiter heißen Win Out. Einfach weil, ich glaube, keiner kann sich jetzt erlauben zu sagen, wir geben uns auf und gehen Rebuild, weil dann sagt auch, kannst du auch nicht sagen, ja, gut getankt, Dennis Allen, mach weiter bitte. Also Dennis Allen kann sich schon nicht erlauben. Und selbst die Spieler, wenn du meinst, du willst ein Rebuild gehen, vielleicht einen Spieler traden, wenn du die jetzt tankst, sinkt er doch der Wert absolut. Ich verstehe den Ansatz, also sagst du, kriegst auch einen besseren Draftpick. Ich meine immer, bevor du dir diesen vom Quarterback wurde jetzt schon gesprochen, ich würde es verstehen, aber ich glaube, wir haben auf den anderen Positionen größere Needs, deswegen sage ich, geh in diesen kontrollierten Rebuild oder gebe vielleicht ein zwei Spieler mehr ab, dass du dieses Cap ein, zwei Jahre früher bereinigen kannst als sonst. Ich würde dann aber jetzt das Timing eines Quarterbacks draften, bei den Lücken, die wir haben, nicht gefallen. Ich glaube, Quarterback ist nicht ein Top-5-Need momentan bei uns. Ist halt meine Meinung dazu. Wenn ich mir ansehe, wie die Spiele sind und wie wir es verlieren und wie die Positionsgruppen performen, finde ich, haben wir da andere Probleme. Natürlich, wenn du dann meinst, dein Franchise QB zu haben, musst du den Trigger ziehen, aber mit allen Faktoren weiß ich nicht, ob ich da Derek Carr dann auch schon nach diesem Jahr raus und will, aber ich weiß, ich will diese Fragen nicht jetzt schon beantworten. Da haben wir die Off-Season-Zeit. Deswegen gehen wir die Fragen noch schnell weiter durch. Das ist halt schlimm, wenn ich die Moderation mache. Ich verplappere mich da immer gerne. Lassen wir es mal auswählen. Ich glaube, Panther-Spiel wird da mehr Ausschluss reich geben. Was wäre ein realistischer Path in die Playoffs und wollen wir das überhaupt?
Nein, eigentlich nicht. Aber wir müssen, wie du schon gesagt hast, ich kann mich da nur anschließen, wir müssen eigentlich diesen Weg gehen und wir können jetzt nicht jetzt tanken. Wir können nächste Saison darüber reden, dass wir das Team vom Niveau absenken und Entwicklungspotenziale aufmachen. Aber jetzt müssen wir in die Playoffs kommen. Und ein realistischer Weg in die Playoffs. Ich mache es wirklich ganz simpel. Wir gewinnen jetzt. Wir gewinnen jetzt endlich mal ein paar Spiele hintereinander. Bauen Momentum auf, holen uns Siege und holen, also meines Erachtens ist der einzige realistische Weg der Division-Sieg. Es gibt auch noch, ich glaube, rechnerisch möglich sind auch noch andere Wege.
Rechnerisch ist vieles möglich, aber ja,
aber sehr unwahrscheinlich. Aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Von daher, wir gewinnen jetzt, holen uns die Division-Krone, bauen Momentum auf, haben am Ende vielleicht sogar noch einen positiven Rekord. Wie gesagt, vielleicht stehen wir nächste Woche schon 6-7. Das ist nicht unmöglich. Und sehen dann zu, dass wir mit diesem positiven Rekord und dem Division-Sieg und dem aufgebauten Momentum in den letzten Wochen in die Playoffs kommen und einen Impact machen. Hoffentlich.
Wie gesagt, es haben sich jetzt auch die Falcons nicht, okay, sie haben uns geschlagen, die haben jetzt, was, ein 13-8, glaube ich, gegen die Jets und Travis Simeon, also auch keine Garantie, dass die das jetzt ein Win-Out machen. Wie gesagt, die Rechnerei, ich glaube, du musst jetzt wirklich auf Spiel zu Spiel schauen. Dennis Allen, ich weiß, viele können sich hören, aber was viel anders kann ich nicht sagen, ist, sie müssen jetzt schauen, dass sie jetzt nach nächster Woche 1-0 stehen und jetzt ist auch ein Zeichen, dass du es nicht mehr unter Kontrolle hast. Und dann noch für mich die spannendste Frage, ich glaube, es war vom Coach Volker, glaube ich, haben wir ein Problem mit Übernahme von Verantwortung. Die Fehler und Unzulänglichkeiten werden immer auf individuelle Fehler geschoben, nie jedoch auf Unzulässigkeiten im Teambuilding, im Coaching oder im Playcalling. Sowohl DA als auch Karl suchen die Schuld bei den Strafen und bei den Receivern, schaffen es aber selbst Verantwortung zu übernehmen und beispielsweise die Strafen auf das Coaching oder die unterworfenen Bälle bei sich selbst zu suchen. Und daraus folgend, wie nah ist man daran, den Lockerroom zu verlieren? Aber wenn man sich das mit Michael Thomas auf Twitter oder X anschaut oder auch das Interview von Aaron Kamara. Also ich glaube, das Coaching-Staff hat sich schon selber auch kritisiert. Ich glaube, was sie getan haben, ist, sie wollen nicht darstellen, es ist nicht nur die Coaches. Es ist zum großen Teil die Coaches, aber es waren halt auch die Spieler, was sie auch selber vor allem zu Beginn der Saison gesagt haben, sie müssen selber einfach einen besseren Job machen. Ich stelle mich da die Frage, was bringt es, wenn dann sich jetzt ein Dennis Allen, Mickey Loomis da hinstellt und sagt, ja, alles ist scheiße in Wirklichkeit. Tust du dir damit einen Gefallen? Ich weiß es nicht. Ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist auch ein springender Punkt, was man sich in der Offseason besprechen muss. Accountability, wie da das Coaching-Staff und das Front Office gehandhabt wurde oder gehandhabt hat mit den Spielern und auch wie die Spieler dazu stehen.
Dem ist wenig hinzuzufügen. Also ich bin voll bei dir, es nützt jetzt halt nichts, wenn sich Loomis hinstellt und sagt, boah, ich habe voll Scheiße gebaut. Die Hälfte, die in diesem Kader hat, und die ist ja noch in diesem Kader, der kann sich hinstellen und sagen, boah, ich habe voll verhauen. Ja. Ich habe voll die Nullnieten gedraftet und geholt. Scheiße. So, das geht nicht. Dann hast du den Lockerroom verloren. So, das ist das, was wir gerne hätten als Fans, dass ne, irgendwer seine Schuld einbekennt, aber das kannst du nicht machen. Also da muss man ja auch einfach ein bisschen perspektivisch gucken und ein bisschen aus der eigenen Sicht heraus und in andere Sichten hinein, das geht nicht. Von daher ist die einzige Option, Fehler-Accountability zu machen in der Offseason, wenn halt der Kader umgebaut wird. Und da würde ich auch warten. Und ich will es nicht beschreien, ich bin selber ein Nutzer von X in anderen Bereichen, aber da zirkuliert auch immer wieder viel hoch und vieles immer in nur Ausschnitten und Interviews nach einem Spiel von einem frustrierten Spieler sind halt nochmal anders, als er dann wirklich fühlt. Keine Ahnung. Ja. Ich wäre da vorsichtig bei den Sachen. Lass uns in der Offseason gucken.
Genau. Dann, wenn auch die Emotionen abgekühlt haben. So, jetzt noch perfekt. Dennis Allen mit einem 5-7-Rekord ist traurigerweise noch immer der beste Rekord als Headcoach in 13 Spielen bisher. Schmeichelt ihm natürlich nicht. Momentan hat man Pick Nummer 9. Es wird sich auch alles noch ändern. Weil man auch die Frage kommt, wen sollten die Saints jetzt starten? Auch sollte Derek Carr fit sein? Ich meine, dann muss es Derek Carr sein. PFF untermauert es auch wenn ich nicht immer ein Fan von PFF bin. Die 5 besten gegradeten Spieler in der Offense waren Derek Carr, Chris Olave, Taysom Hill, Aaron Kamara und auf 5 Andrew Speed. Die schwächsten waren James Winston, Juwan Johnson und Cesar Ruiz. In der Defense überraschenderweise best graded Player war Nephi Sewell, gefolgt von Demario Davis, Carl Granderson, Ike Adom und Tyrann Mathieu. Die schwächsten auch da, wenig überraschend, Howden Shepard, aber vor allem Alante Taylor. Das nur nebenbei. Wenn Carl nicht spielen muss, es wird trotzdem James Winston sein. Ich glaube, es macht wenig Sinn, Jack Keener jetzt reinzustellen. Einfach, wenn du komplett abgeschlagen letzter in der Division bist, ist das vielleicht was anderes, aber das kannst du machen, wenn du in den letzten 2 Wochen keine Chance mehr auf die Playoffs hast, kannst es davon missversuchen, aber ist jetzt einfach nicht der richtige Moment. Dann müsstest du mit Winston gehen.
Ja, bin ich voll bei dir. Also, ich hoffe, dass Carr fit ist. Ich würde gerne noch ein bisschen was von Carr sehen. Wie gesagt, wir haben ein paar Probleme, gerade wenn wir mit einem Carr festhalten. Er wird halt nicht jünger. Aber das ist etwas, worüber wir in der Offseason länger reden können. Aber ich würde jetzt gerne Carr noch sehen. Ja. Und ich sag mal so, also, es ist nicht alles verloren. Also, das hört sich immer so dumm an. Ja, wir sind ein super schwaches Team. Ich glaube, dass wir böse blaue Schläge kassieren, wenn wir in die Postseason kommen. Aber es ist nicht unmöglich, dass wir gewinnen. Und wenn wir jetzt ein bisschen Momentum aufbauen und Routine, und die Offense war diese Woche besser, also Entschuldigung, ich bin etwas krank, die Offense war diese Woche deutlich, deutlich besser. Wenn jetzt die Defense so ein bisschen in die Spur findet und die Offense auf diesem Niveau bleibt, es, Es ist nicht unmöglich. Es ist schwer, aber es ist nicht unmöglich.
Auch mal das Gewinnen lernen. Aber ja, es ist schön, dass ich nicht der Einzige bin, der immer so sieht. Aber ja, es schaut aber schlecht aus, aber es ist leider noch immer, ich habe es gesagt, es ist halt, wenn du gegen die Lions verlierst, dann musst du einfach auf Win-Out gehen. Ich glaube, noch eine Niederlage kannst du dir nicht erlauben, aber in der Division ist wahrscheinlich alles möglich. Und es kann auch gut sein, dass es letzte Woche gegen die Falcons sich alles entscheidet. Woche 18 gegen die Falcons sind wir noch nicht. Sind jetzt in Woche Nummer 14 gegen die Panthers. Wie geht es denn aus, Phil? Du bist gestummt. So kann ich dich schlecht hören. Und die Community auch nicht.
Ich hab mich geräuspert und hast vergessen, die Entstimmung zu entheben. Danke dir. Ich rechne damit, dass Derek Carr nicht spielt. Und ich habe dann auf ein entspanntes 13-10 für Carolina getippt. In der Hoffnung, dass das hoffentlich nicht passiert.
Ja, ich habe auch schon, vielleicht sollte ich das auch mal machen, ich bin so ein manischer Optimist, ich kann nicht gegen die Saints tippen. Ich glaube, es werden 24-10 für die Saints, wo ein bisschen der Knopf auf beiden Seiten mal aufgeht.
Mit oder ohne Derek Carr?
Ich glaube sogar mit.
Okay, ich glaub, ja, wenn Derek Carr spielt, würde ich die Prognose auch nochmal ändern, aber momentan gehe ich davon aus, dass er nicht spielt.
Ja, ich glaube, damit ist dann noch alles besprochen. Phil, willst du noch etwas besprechen oder geht es jetzt für dich nur mal daran, Stimme schonen, dass man sich dann einen Frust am Sonntagabend wahrscheinlich von der Seele brüllen kann?
Also ich habe schon gesagt, wenn Pete Carmichael nicht gefeuert wird in dieser Saison, bricht hier in diesem Haus irgendwas. Ich bin kein aggressiver Zuschauer. Ich bin aggressiver Autofahrer, aber kein aggressiver Zuschauer. Aber das gibt wirklich Tote, wenn der nicht gefeuert wird nach der Saison. Weil das ist... Nee, ich freue mich auf das Spiel am Sonntag. Ich werde es mir angucken.
Ich hoffe auf guten Football. Ich war beim Campuslauf. Für Leute, die nicht wissen, was das ist, einfach mal auf YouTube eingeben. Ist eine sehr schöne Tradition, wo Kinder und Jugendliche ausgepeitscht werden von teuflischen Kreaturen. Schaut es euch an, ist eine alte Brauchtumskultur. Ich hatte Gott sei Dank gerade eine Route nach diesen 21-0 und ich habe einfach auf mich herumgeprügelt. Gott sei Dank waren keine Leute um mich herum. Aber ja, ich glaube, mit diesem trotz manischen Optimismus, den wir da jetzt gerade irgendwie aufbauen, hätte ich gesagt, beende ich dann mal die Folge. Viel herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich glaube, nächste Woche wird es Bene und ich wieder sein. Ich weiß nicht, wie du Zeit hast. Vielleicht gibt es ja auch mal uns als Trio. Da bleibt einfach uns treu. Checkt uns auf Social Media aus. Kommt in unsere WhatsApp-Gruppe. Schaut auch sehr gerne bei Saints Germany vorbei. Und hört auch zu, was die so alles zu sagen haben auf ihren Social Media Kanälen. Und ja, es ist Zeit. Und dann hätte ich gesagt, ich beende die Folge standesgemäß natürlich mit den wunderschönen Worten Who Dat?